Laut einer aktuellen Statistik geben wir Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt über 60% von unserem Einkommen für Konsumgüter aus. Und das trotz dem wachsenden Bewusstsein für Umweltschutz und Ressourcenschonung. Über das Thema da reden wir heute, und zwar mit der Gründerin und Influencerin Sarah Leutenegger. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein.
Und mit dem Professor Dr. Christian Fichte, Sozial- und Wirtschaftspsychologe. Willkommen.
Danke für die Einladung.
126'000 Followerinnen und Follower bei Instagram. Ich habe vorhin noch angeschaut, Sarah.
Mhm, genau, immer ein bisschen schwankend, aber ja, dort sind wir.
Immer ein bisschen schwankend, aber das ist schon eine gewisse Verantwortung.
Das ist so, ja, das darf man nicht unterschätzen.
Christian, wie viele sind es bei dir?
Ein bisschen weniger. Auf Instagram sind es irgendwie 200 und auf TikTok sind es lächerliche 36.
Lächerliche 36, aber Tendenz steigend oder schwankend?
Keine Ahnung, ist nicht mein Job, von dem her ist es
alles gut. Was habt ihr als letztes gekauft, wenn wir schon über den Konsum reden? Was ist das letzte Gadget oder das letzte Kleidungsstück, Sarah, das dich angelacht hat?
Ich habe tatsächlich gerade heute Morgen etwas bestellt über Instagram. Nämlich, ich habe seit 4 Jahren mal wieder keine Acrylnägel mehr und habe mich jetzt beeinflussen lassen von so einem UV-Kleber, den man drauf tun kann. Und ich habe jetzt das bestellt und ich bin mal gespannt, wie es ist.
Also bist du am Durchscrollen auf Insta am Morgen früh, bist targeted worden, wo es geheißen hat, da hat es etwas, was zu dir könnte passen?
Nein, ich habe eine Anfrage bekommen von diesem Brand und habe mir dann das angeschaut und dem zugesagt und gefunden, ich tue das jetzt mal austesten.
Das heisst, du sagst nicht einfach, jawohl, ich mach mit und wir haben einen Business-Deal, sondern ich will das Produkt sehen, ich will das Produkt anschauen, will die Qualität anschauen, bevor wir überhaupt entscheiden, ob wir zusammenarbeiten.
Korrekt. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Produkt. Ich glaube, wenn jetzt bei diesem Produkt habe ich zugesagt, ich finde es cool. Ich habe ihnen aber gesagt, in der ersten Story werde ich klar erzählen, dass ich das austeste. Bei gewissen Brands sage ich, hey, ich will es komplett austesten, bevor ich das überhaupt bewerbe, je nach Produkt natürlich.
Christian, dein letzter Impulskauf via Instagram?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Impulskauf war, sondern Instagram hat mich über mehrere Wochen, wahrscheinlich Monate, bombardiert mit so Best-Ager-Werbung. Oder du siehst also die grauhaarigen männlichen Models, denen es offensichtlich gut geht und wohl ist in ihren Hosen. Und tatsächlich habe ich gerade neue Hosen gesucht. Oder? Ab und zu muss auch ich neue Hosen kaufen. Und dann hat es mir immer die eine Marke vorgeschlagen. Und dann nach reiflicher Überlegung habe ich gefunden, ich wage jetzt das einmal.
Was für Attribute hat denn die Hose gehabt, die eine normale Hose nicht hat im Laden?
Gut, gell? Also die bewerben das natürlich mit allen positiven Begriff, wo es halt gibt, dass irgendwie bequem, stylisch, günstig, nachhaltig und so weiter und so fort. Und als Konsumpsychologe bin ich da immer skeptisch und sage mir, ja, ihr erzählt mir natürlich alles, was ich will hören. Aber schlussendlich habe ich gefunden, jetzt gebe ich dem mal eine Chance. Ich probiere es, weil es hat eine Rückgabepolicy. Das ist auf Instagram nämlich nicht ganz selbstverständlich, ist nicht immer gleich gut. Und dann ist die Hose gekommen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Das ist wirklich die beste Hose, die ich seit vielen, vielen Jahren gekauft habe.
Jetzt aber, die Best-Age-Werbung hat funktioniert. Ja, was macht sie aus? Erzähl es mit deinen eigenen Worten. Ist sie besonders bequem? Fühlst du dich besonders sportlich, besonders jugendlich? Was ist es?
Ja, ob ich mich als jugendlich fühle, wegen der nicht unbedingt. Aber sie ist tatsächlich ultimativ bequem. Meine Frau findet zumindest, sie sieht okay aus oder gut und so weiter. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Was ihr euch zuletzt gekauft habt, beziehungsweise wie es euch geht und eurem Konsumverhalten, das haben wir wissen von euch auf der Strasse.
Also ich würde mal sagen, so größere Investitionen, vielleicht ein Pullover oder so. Und da dann schon auch darauf achten, dass die Materialien etc., wenn möglichst halt nicht möglichst billig produziert sind, sodass man sich einen Monat nochmal neu kaufen muss. Also hat sich schon verändert das Konsumverhalten, dass man halt nachhaltiger kauft und dann halt lieber nur einmal im Jahr einen Pullover oder eine Hose kauft, die dann halt mal ein bisschen länger hält als ein halbes Jahr.
Zum Teil sehe ich schon ein paar Posts auf Social Media etc. und denke mir so, okay, das ist jetzt im Trend und kaufe es nachher. Ja, geht schon.
Ich habe früher viel Designerkleidung gekauft, also einfach so ja neu und noch mehr und noch teurer. Und inzwischen versuche ich dann auch, wenn überhaupt, auf Secondhand zu gehen, auch wenn es Designerkleidung ist. Aufgrund der Nachhaltigkeit ist das, glaube ich, einfach heutzutage mega wichtig. Weil es gibt von allem alles super viel. Ich glaube, wir müssten gar nichts mehr produzieren.
Ich versuche schon ein bisschen zu schauen, um halt nicht zu viel ausgehen, vor allem halt einfach bezogen auf Sachen, wo man halt schon viel daheim hat. Nicht unnötig irgendwie auch Doppelsachen kaufen.
Ein unglaublich spannendes Thema, das ich jetzt rausgehört habe, ist auch die Frage von der Nachhaltigkeit. Wie steht es um deine Hosen dort, die du gekauft hast, Christian? Wie nachhaltig ist die? Hast du darauf geschaut überhaupt?
Ich habe es wahrgenommen, dass auch Nachhaltigkeit ein Attribut war, mit dem man die Hose beworben hat. Aber es war jetzt für mich nicht top of mind im Consideration Set. Also es war nicht das wichtigste Kriterium gewesen. Aber es stört mich auch nicht. Offensichtlich sind das nachhaltige Materialien und es wird auch in Portugal gemacht und nicht sonst irgendwo. Von dem her, ja, finde ich okay.
Also Hose, Acrylnägel, so ein UV-Dings, hast du gesagt, ja, für die genau. Acrylnägel, um die härten. Oder wie braucht man das für mich als Mann?
Nein, es ist eigentlich wie so ein Sticker, den man drauf tut und dann kann man das UV-Licht drauf tun und dann hebt das. Und es ist eben dann kein Acryl mehr.
Dann ist eben kein Acryl mehr.
Genau.
Alles klar. Was sind für Produkte? Du hast gesagt, 126'000 auf Instagram und bei TikTok sind es, glaube ich, noch mehr, Sarah.
Ja, ein bisschen über 200'000.
200'000. Was verändert sich? Oder jetzt haben wir den Christian, der Zahlen, Daten, Fakten kennt und schaut, was passiert beim Mensch psychologisch, wenn es um den Konsum geht. Du weißt ganz konkret, welche Produkte lohnt sich wie verkaufen. Was hat sich da verändert in den letzten paar Jahren?
Ja, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist schon ein grosses Thema. Also ich finde auch jetzt als Influencerin ist das etwas, wo ja, ich schon muss darauf achten, was ich bewirbe. Einerseits will ich auch das möchte vorantreiben und andererseits auch, um mich auch selber schützen, dass es nicht irgendwie einen Shitstorm gibt. Also es gibt dann schon auch Brands, die mich anfragen, wo ich nicht dahinter stehe. Und dann sage ich natürlich dort auch ab.
Ohne Namen zu nennen, was sind das für Produkte, wo du sagst, das sage ich eher ab? Warum genau sagst du ab und wie begründest du das dann?
Ja, also es gibt verschiedene Bereiche, die ich absagen würde. Ich glaube jetzt einerseits so Nikotin, Rauchen, die Themen, weil ich selber nicht rauche und das absolut nicht zu meinem Lifestyle passt. Ich habe dort auch mal eine riesige Anfrage bekommen für irgendwie 10'000 Franken, einen Post. Ich habe irgendwie 4 Tage auf einer riesen Yacht verbringen und musste so E-Zigaretten, einen Post E-Zigaretten machen und habe noch 10'000 Franken bekommen. Ich meine, eigentlich denkst du so, du musst gehen, das ist ein super geiles Erlebnis, das muss ich unbedingt erleben, aber ich musste dann absagen, weil ich kann einfach wirklich nicht dahinter stehen. Ich glaube, das ist so ein Bereich und wenn es so um das Thema Nachhaltigkeit geht, grosser Konzern, chinesischer Konzern, bekomme ich, glaube ich, eine wöchentliche Anfrage von Temu und dort sage ich auch immer ab, weil ich nicht dahinter stehen kann, einfach in dieser Massenproduktion und auch, ja, das ganze Shipping und einfach alles, was dazu gehört.
Bist du da alleine auf weiter Flur oder sagst du auch andere Influencer und Influencer, die nehmen die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, die Themen werden ernst genommen dort, wie nimmst du das wahr?
Sehr. Ich glaube schon, dass die Themen ernst genommen werden. Klar, es gibt immer Ausnahmen, wie überall. Es gibt Influencer, die machen einfach alles. Die verbrennen sich dann aber selber auch. Aber ich finde vor allem auch die jüngeren Influencer, die sind dort nochmal mehr auf das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also so ein bisschen Gen Z, die achten sich extrem drauf, auch so Secondhand-Kleider zu kaufen, promoten. Ich glaube, bei ihnen ist das fast nochmal präsenter wie jetzt bei meiner Generation.
Christian, wie nimmst du das wahr?
Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich etwas Wichtiges. Es ist ein Megatrend. Nicht erst, seit es Internet gibt, ist das gekommen. Ich bin froh über die Sache, was du gesagt hast, Sarah. Nicht alle Influencer haben solche Werte oder haben die gleichen Werte. Deshalb ist es leider so, dass zum Beispiel im Gesundheitsbereich, vor allem in Amerika sieht man das im Moment, Anstieg mit der neuen Regierung, dass es dort Influencer hat, die Sachen sagen, die zum Beispiel gegen das Impfen sind oder andere Sachen. Und jetzt eigentlich nicht mal von Corona-Impfung, sondern von Impfungen für Kinder etc., wo man einfach ganz klar muss sagen, das ist schlecht, falsch und widerspricht unseren gesellschaftlichen Zielen, die wir wollen. Oder? Auf der Seite des Konsumenten ist es so, dass auch wir haben es ja vorhin von meiner Hose gehabt, oder ob da Nachhaltigkeit das Thema war. Ja, wir haben alle, also viele von uns sind nachhaltigkeitsinteressiert und einige sogar motiviert, aber leider, ja, ein bisschen leider ist es halt auch so, dass wir noch andere Motive haben, die uns beim Konsumverhalten steuern. Und die anderen Motive, zum Beispiel Preisgünstigkeit, also Sparsamkeitsmotiv, die sind halt oft genauso wichtig oder wichtiger als die Idee von der Nachhaltigkeit.
Hat es eine Veränderung gegeben, seit das Thema Nachhaltigkeit, da gehen wir später nochmal darauf ein, aber hat es eine Veränderung gegeben bezüglich, was für Produkte online gekauft werden? Ich weiss noch früher, ich war der, der Computerspiele gekauft hat, online und so weiter, aber haben selten Kleider gepostet etc. Wie hat sich das verändert, also die Art der Produkte?
Massiv hat sich das verändert. Ich glaube, mittlerweile kann man alles online kaufen. Ich wüsste jetzt nicht etwas, wo man nicht kann irgendwie online erwerben kann. Und so auch auf der ganzen Social-Media-Plattform, auf verschiedenen Plattformen, wird natürlich dann auch mit allen Produkten geworben.
Also Instagram und TikTok als Verkaufskanal ist mittlerweile gleichwertig wie ein Online-Shop oder sogar sogar mehr wert von den Verkaufszahlen. Gibt es da Statistiken dazu? Weiss man da etwas?
Also Statistiken lassen sich mit einem Wort benennen. Es geht einfach so nach oben, oder? Und von dem her, genau wie du sagst, oder? Es wird jetzt viel, viel mehr. Und vor allem praktisch jede Produktkategorie ist im Internet verfügbar. Als Student habe ich in einem Internet-Startup gejobbt in Zürich, Skim.com. Die haben Kleider verkauft mit Nummern drauf. Lang vergessen, aber coole Sache gewesen. Das hat aber nicht funktioniert, weil damals hast du keine Kleider kaufen über das Internet. Aber die Anbieter in unserem Kapitalismus, oder Kapitalismus ist auch etwas Positives, die haben sich natürlich das zu Herzen genommen. Die haben gemerkt, dort lässt sich Wert schöpfen für sie. Oder? Und deshalb haben sie Möglichkeiten gesucht und auch gefunden, den Konsumenten den Kauf im Internet auch von Kleidern schmackhaft zu machen.
Ich versuche immer herauszufinden, Sarah, gibt es irgendwelche Trends, dass man sagt, heutzutage es ist mehr Make-up als früher oder es sind mehr Kleider oder es ist, was ist es genau, wo geht der Trend? Gibt es einen Trend? Gibt es irgendwie eine Gewichtung, die da stattfindet auf dem Markt?
Also ich glaube, so Kleider und ja, Make-up-Beauty-Produkte definitiv, aber ich glaube, es kommt auch ganz darauf an, auf dein Konsumverhalten. Ich meine, wenn du dich jetzt mega für Gaming interessierst, dann wird dir Gaming-Produkt ausgespielt. Du hast jetzt eine Hose bekommen, die dir ausgespielt worden sind. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, was du suchst, was dich interessiert. Und dort ist das Targeting mittlerweile so gut, dass dir dann das auch angezeigt wird, was dich interessiert. Und darum, ich wüsste jetzt nicht einen Trend. Ich glaube, das ist je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist und was einem interessiert.
Die Sachen, die dich noch überraschen, also, das heißt, jetzt verkauft jemand tatsächlich das und das Produkt oder diese Dienstleistung über Instagram. Hast du noch so einen Moment oder überrascht dich gar nicht mehr?
Ja, mal, ich habe jetzt gerade eine Anfrage bekommen, eine spannende Anfrage, wo ich jetzt gerade am Prüfen bin, ob ich es machen möchte, wo es um, wir sind wie beim Thema Nachhaltigkeit, wo es so um die ganze Biodiversität in der Stadt Zürich geht, wo es das mehr pushen wollen. Und da bin ich ja, spannend. Man kann auch in eine andere Richtung die Leute bewegen, etwas Positives zu machen. Es muss nicht immer, du musst jetzt, oder kauf dir die coolen Hosen oder das Nagelset, sondern mach etwas Gutes für unsere Umwelt.
Also so Biodiversität mit in Zürich, also selber Sachen anbauen, etc.
Genau. Und das finde ich eigentlich, habe ich jetzt wirklich spannend gefunden und habe mich heute Morgen gerade reingelesen in das Thema.
Wie siehst du das, Christian? Neue Sachen, überraschende Sachen. Ich finde das ein unglaublich schöner Punkt. Über Biodiversität in der Stadt Zürich fördern, über Influencer, über entsprechend eben auch bestimmte Konsumgüter, die man dann kann einsetzen kann für genau so etwas, was ja Gesellschaft auch wieder weiterbringt.
Absolut. Also ich finde, man muss es differenziert anschauen, oder? Immer zwei Seiten von dieser Medaille. Häufig wird es ein bisschen gelästert über Konsum. Und es wird gesagt, ja, das ist Konsum an und für sich ist nicht gut, ist nicht nachhaltig. Und das führt dazu hin, dass wir Materialismus huldigen, dass wir kurzfristige Glücksmomente durch Shopping erleben. Das ist natürlich wahr. Das gibt es auch tatsächlich. Und vielleicht können wir auf die negative Seite von zu viel oder vom falschen Konsum noch sprechen später. Aber die positive Seite sind eben auch das, was eigentlich seit vielen Zehntausenden von Jahren seit es eigentlich Arbeitsteilung und Konsumgüter gibt, oder? Das war ja bei den Jägern und Sammlern noch nicht so gewesen, aber nach der Arbeitsteilung hat man das müssen einführen, dass man zeigt, was man anbietet, was man herstellt. Das heisst, Werbung ist eigentlich nicht erst einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte alt, sondern Jahrtausende. Und die dient einfach dazu, am Markt, dem Käufer, Käuferin zu zeigen, was es gibt. Und das kann durchaus positiv sein und es kann den Lebensstandard verbessern.
Die Frage ist, ob, wenn du sagst, das gibt's schon so lange, die Werbung, die ausgespielt wird, teilweise werden Versprechen gemacht, die schlichtweg nicht eingehalten werden. In der klassischen Werbung, im Laden, wenn man dort einen Kleiderladen etwas verspricht, das nicht stimmt, dann gehe ich auf den Kleiderladen zu, dann ist die Reputation fertig von dem Kleiderladen, dann hat es Konsequenzen. Im Internet, auf Instagram, auf TikTok, da kann ich im Grunde genommen doch immer noch erzählen, was ich will. Außer natürlich, eben du jetzt als Influencerin, Sarah, wo du sagst, das schadet mir, dann bin ich nicht mehr allzu lange da, du musst aufpassen. Aber grundsätzlich in den Online-Shops freiwillig. Du schüttelst den Kopf, ist nicht so schlimm.
Doch, natürlich ist es schlimm, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Oder? Oder ein bisschen näher an der ganzen Wahrheit sind wir dort, wo wir schauen, was mit dem Internet-Shopping, Online-Shopping auch mitkommen ist, nämlich Bewertungs- und Empfehlungssystem. Das gehen wir bei Google, bei Amazon, bei anderen, Galaxus, Digitec, Brack und so weiter, wie sie alle heissen. Du kannst dort als Konsument, der ein Produkt bekommen hat, kannst du deine Bewertung hinterlassen. Jeder weiss es. Und oft, natürlich zum Teil sind die fake oder geschönt oder sie werden gelöscht, aber oftmals eben auch nicht. Also da gibt es schon Kräfte hinter den Kulissen, in der Politik oder auch in der freiwilligen Selbstregulierung, die dafür schaut, dass das nicht alles komplett fake ist. Und das ist definitiv ein Vorteil. Früher hast du zum Teil in einem Laden etwas gekauft und Im Laden hat das alles schön sich gut angefühlt. Du bist heim mit diesen Hosen beispielsweise, oder? Und dann nach zwei Wochen hast du gemerkt, die gehen auseinander. Und heute mit den Empfehlungs- und Bewertungssystemen im Internet ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du etwas wirklich richtig grottig Schlechtes kaufst, ist nicht höher, würde ich sagen.
Wobei man muss differenzieren,
je nachdem, was für einen Shop, dass man jetzt, von was für einem Shop dass man redet. Also mit dem chinesischen Anbieter, den du vorher geredet hast, würde ich sofort zustimmen. Das ist vieles einfach sehr, sehr schlecht, ja.
Das ist vieles sehr, sehr schlecht. Das weiss man aber als Konsument auch. Oder entsprechend auch der Preis ist entsprechend tief, dass man auch Rückschlüsse ziehen auf die Qualität.
Und das Wissen ist aber wichtig. Ich plädiere für Konsumenten, dafür, dass wir mündige Konsumenten werden. Oder wir müssen wissen, was ein guter Konsum ist. Es ist unsere eigene Verantwortung. Wir dürfen nicht einfach glauben, was in der Werbung kommt.
Was der Christian jetzt sagt mit den Bewertungen, die es gibt. Natürlich, absolut. Konsumentinnen und Konsumenten geben Sternchen ab, schreiben Produkte, Bewertungen, wie lange halten sie und so weiter. Auf Instagram, wo ich am Durchscrollen bin, da wird mir das Produkt vorgeschlagen, dort fehlt ja genau der Kontrollmechanismus. Oder gibt es den auch auf die eine oder andere Art bei Instagram und bei TikTok bei mir kaufen?
Ja, ich glaube, wenn es jetzt ein Influencer bewirbt und du dieser Person schon sehr lange folgst und auch ein bisschen kennst, dann hast du auch das Vertrauen aufbauen. Das ist ja irgendwo auch die Gabe von dem Influencer. Und wenn du dort wirklich etwas bewirbst, wo halt ein Zeichen ist, eben, das haben wir schon gesagt, dann tust du dich halt selber verbrennen. Und dort halt auch, ja, oder auch selber halt dann die Reviews schnell anschauen. Nicht nur einfach die Seiten aufmachen und sagen, ich kaufe jetzt, sondern vielleicht dann noch schnell auf Safari nochmal schnell reinschauen und den Shop schnell scannen und sich selber informieren. Ich glaube, ja, es ist so ein selbst, das, was du vorher gesagt hast, auch, dass man sich selber Gedanken macht.
Also der mündige Konsument, sich selber Gedanken machen, was ist für ein Produkt, woher kommt das, was ist mir wichtig, wie viel bin ich bereit zum Zahlen? Das ist die wichtigen Argumente. Was passiert dann, wenn man einkauft in unserem Hirn? Was passiert eigentlich in der Psyche? Du hast vorhin mal kurz gesagt, ein Belohnungssystem, das aktiviert wird. Was konkret passiert?
Genau, es gibt natürlich eine Reihe von Motiven, die wir ständig mit uns führen. Es gibt auch verschiedene Motivkataloge. Zum Teil werden die in der Werbung auch so gebraucht, um Werbung zu gestalten. Zum Beispiel gibt es auch ein Naschmotiv, von dem erzählt wird. Oder,
das Naschmotiv? Was heisst das genau?
Dass ein Konsument jetzt zum Beispiel das Motiv hat, irgendwie, keine Ahnung, Moscherie oder sonst irgendwie etwas zu kaufen und so. Aber die Kataloge sind zum Teil noch von veralteter Psychologie inspiriert, zum Beispiel Psychoanalyse. Oder? Und das ist halt einfach nicht mehr aktuell. Ich rede heute eigentlich immer von zwei grundlegenden Motiven, die jedem Konsumentscheid zugrunde liegen. Das eine Motiv ist das Überleben und das andere Motiv ist das Fortpflanzen. Und auf diese zwei grundlegenden Motive kannst du eigentlich jeden Konsum zurückführen und das ist auch recht hilfreich dafür, wenn du Konsumentenverhalten
willst. Jetzt musst du mir das schnell erklären mit deinen Hosen und du musst mir das erklären mit dem Nagelhärter von den Acrylnägeln, die eben zuerst nicht Acryl sind, dann nachher doch von der Sarah.
Es ist ganz einfach. Beim Überleben geht es in erster Linie darum, dass du Futter schaffst und dass du nicht kalt hast. Also Futter ist klar, Ernährung. Wir müssen in erster Linie schauen, dass wir genügend Futter bekommen und zweitens, dass wir nicht selber zu Futter von anderen Tieren oder Lebewesen werden. Das ist mal das. Und das Zweite beim Bereich, beim Motiv Überleben ist, dass man halt nicht friert und dass man geschützt ist gegen den Einfluss von der Umwelt. Das klingt jetzt ein bisschen banal. Für uns ist das absolut banal. Aber früher, unsere Vorfahren, wo wir alle haben, in der Steinzeit oder bei den Jägern und Sammlern, für die ist das essentiell gewesen, dass die eben in der Höhle, wenn sie aus der Höhle rausgekommen sind, ich tue es natürlich ein bisschen verkürzt und plakativ darstellen, aber es ist schon wichtig gewesen, dass die Schutz hatten vor den Elementen der Umwelt. Und das Zweite ist das Fortpflanzungsmotiv, das Nagellack, Konsumverhalten geht eher in die Richtung, man möchte schön sein, möchte
attraktiv sein. Die Hosen in dem Fall?
Die Hosen absolut auch, ja, klar. Auch. Ja. Wie gesagt, also mir ist es natürlich schon wichtig, dass meine Frau die Hosen gut findet.
Aber das sind wir noch, das haben wir in der Schule alle gehabt, die klassische Maslow-Pyramide im Endeffekt.
Die Maslow-Pyramide ist nicht mehr State of the Art, aber im Wesentlichen, man kann da eine Analogie ziehen. Also es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und denen folgen wir als Konsumenten, ja.
Was passiert ganz genau, wenn wir noch weiter in das Hirn, in die Psyche hineingehen? Jetzt scrolle ich da durch und sehe plötzlich etwas, vielleicht zum zweiten oder dritten Mal. Wann nehme ich das wahr? Wie reagiere ich? Was passiert bei mir im Hirn? Oder was passiert? Werden irgendwelche Hormone ausgeschüttet? Was passiert auch bei einem Kauf in dem Moment?
Also am Anfang hast du wirklich ein Konsummotiv. Das kannst du eben zurückführen auf Überleben oder Fortpflanzen. Aber wir denken natürlich nicht die ganze Zeit, also zumindest nicht bewusst als Überleben und als Fortpflanzen, je nachdem unterschiedlich ausgeprägt. Aber wir laufen halt basierend vor dem Hintergrund laufen wir durch die Welt und spüren, haben Emotionen. Wir haben zum Beispiel Hunger, also gehen wir etwas zum Essen kaufen. Wir haben kalt, dann gehen wir irgendwo rein in ein Beizling und uns dort verweilen etc. etc. Und so haben wir im Prinzip ständig mehr oder weniger unbewusste Motivlisten in unserem Kopf oder in unserem Herz, im Bauchgefühl, wenn du so willst, und laufen mit denen rum und begegnen einer Welt von einkaufsrelevanten Reizen. Oder? Also ein Schaufenster beispielsweise, wo ich früher gelaufen bin, habe ich Schaufenster gesehen. Oder auf dem Handy poppt etwas auf, ein Newsletter mit einem neuen Produkt und dann wird das sofort abgeglichen mit der internen Einkaufsliste, die man mitführt und dann kommt es eben zum Kaufentscheid. Und der Kaufentscheid kann dann noch entweder emotional sein oder rational, mehr oder weniger. Es ist nie nur emotional und nur rational, aber das sind die beiden möglichen Entscheidungssysteme, die wir im Kopf haben. Das emotionale System, das eher sich so ein bisschen aufs Bauchgefühl stützt und schaut nicht so viel überlegt, und das rationale Kaufsystem. Das emotionale häufig bei Impulskäufen aktiv, wie zum Beispiel dort noch ein Schokoriegel oder einen Äpfel von mir aus. Und das rationale Kaufsystem eher bei einem teuren Kauf, wie zum Beispiel einem Auto.
Wie steuert man das als Influencerin? Sind das jetzt Mechanismen, die du im Hinterkopf hast und das heißt, ich gestalte jetzt Content genauso, dass ich die Bedürfnisse abdecke, das Existenzbedürfnis oder das Fortpflanzungsbedürfnis, das wir jetzt gehört haben von Christian?
Nein, ich glaube nicht, dass die meisten Influencer denken nicht so wie die. Es ist eigentlich wirklich mehr ein Begleiten von deinem Alltag, was du machst, und das macht es ja dann auch so nahbar und dass die Leute das auch wollen, ja, konsumieren, den ganzen Content. Ich glaube nicht, dass das so weit psychologisch geht, dass man das aufbaut. Also klar überlegt man sich, okay, welcher Content kommt gut an. Und bei vielen, also zum Beispiel bei Männern, oben ohne, in den ersten 3 Sekunden, dann schaut man länger. So Sachen, die zieht natürlich. Und das hat ja dann schon auch wieder mit dem Fortpflanzungstrieb zu tun und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das so bewusst jetzt auf diese Kategorien eingesetzt wird.
Wenn wir in die Zukunft schauen, Christian,
ja. Nichtsdestotrotz sind ihr Influencer natürlich meisterhaft, die Psychologen. Oder ihr sind im Prinzip die besten Verkäufer von der Neuzeit. Lustigerweise kommt mir gerade in den Sinn, der Robert Cialdini, ganz ein wichtiger Sozialpsychologe, sein Hauptforschungsgebiet war Social Influence, also wie überzeuge ich jemanden. Und eines seiner wichtigsten Prinzipien, die er identifiziert hat, was sich bis heute absolut bewährt und bestätigt hat in jeder Forschung, ist eben im Prinzip soziales Lernen, also das Lernen am Modell, am menschlichen Modell. Oder? Und du bist es ein menschliches Vorbild, oder Influencer überhaupt sind Vorbilder, und wir haben die Neigung, halt nicht nur zu schauen, was steht in der Werbeanzeige, was steht im Prospekt, das alles durchzulesen, sondern eben insbesondere natürlich auch, weil wir soziale Wesen sind und sehr stark auf das hören, was unsere Nächsten sagen, halt auf Influencer zu hören. Darum ist das auch so etwas Mächtiges, der Influencer.
Für mich habe ich gerade spannend, genau die Vertrauensbasis, Sarah, die du vorher gesagt hast. Das Influencer sein ist eine Verantwortung. Wenn man noch ein länger möchte da sein, möchte relevant sein, braucht es eine Beziehung zu diesen 126'000 auf Instagram oder 200'000 auf TikTok und eine Vertrauensbasis.
Ja, je nahbarer man ist, je besser kommt es auch an. Und das merke ich auch. Also wenn ich etwas erzähle, wo einfach random, keine Ahnung, wie bin ich jetzt shoppen gegangen. Ja, das schaut man vielleicht, aber wenn ich etwas erzähle, wo meine Familie ist, meine Kinder betrifft oder wo mir wirklich am Herzen liegt und das auch dann so überkommt, da kommt das viel besser an, kommt auch mehr Views über. Und auch eben, wenn man ein Produkt hat, dass man vielleicht auch etwas Persönliches dazu erzählt. Wieso habe ich mich jetzt entschieden, das Produkt zu kaufen, zu bewerben, weil ich das jetzt persönlich für meine Kinder gebraucht habe, weil sie irgendeine Story, sage ich jetzt mal, Regenhosen. Die haben letztes Mal die eine Regenhose, die ich so günstig gekauft habe, sind kaputt gegangen und jetzt habe ich wirklich gute gebraucht. Also wenn man dort einfach eine persönliche Story reinbringt, dann ist man einfach viel nahbarer und die Leute glauben es dann auch. Also ist ja dann auch das Ziel, oder?
Also Nahbarkeit und natürlich auch Fassbarkeit plus Produkt im Kontext. Es ist nicht einfach eine Regenhose, die irgendwo leer auf einer weißen Fläche prangt, sondern sind, du hast deinen Kindern gute Regenhose gekauft, das wieder könnt, das könnt raus, das könnt in Dreck, das könnt in Schlamm, alles, was dazugehört. Und das ist natürlich das, wo die Nahbarkeit schafft und das Vertrauen schafft.
Genau, das finde ich auch eine absolut wichtige und eine berechtigte, sogar eine wünschenswerte Funktion. Das mit den Regenhosen für Kinder kann ich gerade nachvollziehen übrigens. Es ist natürlich so, als Influencer könnt ihr natürlich etwas ersetzen oder eine Funktion erfüllen, die früher das Dorf, die Dorfältesten oder die Verwandten und so weiter hatten. Heute leben wir oft in viel kleineren Sippen zusammen oder die Großeltern oder die älteren Brüder und Verwandte sind weiter weg. Und sozialer Einfluss oder Orientierung, was ist wertvoll? Also sowohl was die Einstellungen angeht, aber auch natürlich was Konsum angeht, Konsumentscheidungen, kommt halt heute oftmals aus dem Internet. Das ist eine Realität. Ich werde das nicht jetzt in dem Sinne einfach nur verurteilen, dass es einfach schlecht ist und früher zu Zeiten von Jäger und Sammler war alles besser gewesen, sondern es ist einfach eine andere Art von sozialem Einfluss und von sozialem Eingebundensein.
Ich finde schön, Influencer sind die Dorfältesten von der heutigen Zeit. Das ist eigentlich wow. Noch ein schöner Satz, oder?
Ja, aber bringt viel Verantwortung mit sich, oder? Mhm. Und ich glaube, was ich den Leuten so ein bisschen mitgeben möchte, ist, ja, auch sich bewusst überlegen, wem möchte ich folgen, was für Content konsumiere ich. Das kann man schon steuern. Also wenn man halt immer irgendwie, ein gutes Beispiel, die Pickle-Videos, wo Sachen ausdrückt, wenn man das halt immer wieder andruckt, dann wird einem das auch gezeigt, man kann das schon steuern. Ich bin jetzt gerade in Südafrika in der Ferien gewesen. Mein ganzer Content, mein ganzer Feed hat nur noch Sachen von Südafrika ausgespielt. Also der Algorithmus lernt ja auch, also dass man dann auch wirklich sich darauf achtet, was möchte ich konsumieren, was ist mir wichtig. Wenn jetzt ein Influencer einem gar nicht passt, dass man dann auch entfolgt bewusst und sagt, ich folge denen, die mir etwas bringen und auch die Verantwortung mitnehmen.
Und da eben auch den Konsum aktiv gestalten.
Mhm. Und da ist vielleicht auch ein bisschen eine Schattenseite oder, vom Influencer-gesteuerten oder gestalteten Konsum. In dem Moment, wo du deine Konsumentscheidungen und Interessen vor allem algorithmisch beeinflussen lässt, lieferst du dich dem Algorithmus aus. Jetzt im Bereich Konsum kann man sagen, okay, ist mal ja, Konsum halt, und dann kaufe ich halt die eine oder die andere Hautcreme oder Hose jetzt in dem Fall. Aber im Bereich zum Beispiel Politik ist natürlich schon mal ganz anders. Oder? Je nachdem, was ich anklicke, was ich lang anschaue und so weiter, liefert mir halt der Algorithmus von den Social-Media-Firmen liefert mir halt entsprechend genau den gleichen Content aus. Warum? Zum eben meinen Confirmation-Bias Trigger. Also im Prinzip der Denkfehler, wo macht, dass ich immer nur das Gleiche höre. Und das ist natürlich gerade im Bereich von der politischen Meinungsbildung Gift.
Jetzt sagst du, aber du bist dem ausgeliefert. Sarah hat vorher gerade gesagt, übernimm Verantwortung über den Algorithmus. Der Algorithmus ist da und der lässt sich von dir auch aktiv steuern.
Ja, also ich glaube, der Punkt jetzt mit Politik oder mit allgemeinen News, also die heutige Jugend, die konsumiert ja News über Social Media und nicht mehr über den Fernseher oder Zeitung, klassisch wie früher. Und dort ist es dann schon sehr, geht es in eine Richtung. Vor allem, wenn man so Kriegsgeschichten hat, dann ist es einfach so der Pro-Das oder der Pro-Das. Und dort, ja, da sehe ich schon auch eine Gefahr, vor allem für Junge, dass sie dann nicht das breite Bild anschauen und das Know-how von sich aufbauen.
Mhm. Und eine Gefahr, die damit natürlich auch verbunden ist, ist, dass der Influencer im Bereich A plötzlich Aussagen macht zum Bereich B. Oder? Mhm. Du hast zum Beispiel in den USA folge ich so ein paar Wissenschafts-Influencer, sag ich mal so. Und die weisen darauf hin, dass jetzt zum Beispiel Ernährungsberaterinnen sich äußern über Politik, Trump, Biden etc. Und da muss ich sagen, das ist dann durchaus etwas, was man kritisch muss anschauen muss. Mhm. Natürlich dürfen die das machen, aber die müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein, und das sind sie eben oftmals nicht. Mhm. Und deshalb finde ich, für uns als schlussendlich als Nutzer von sozialen Medien überhaupt, ist Medienkompetenz und vor allem eine aktualisierte, zeitgerechte Medienkompetenz extrem wichtig, damit jede und jeder von uns weiss, dass die Algorithmen eben beispielsweise Empörung oder politisch emotional polarisierte Meinungen pushen. Und das formt eben unser Dasein, ja. Unsere Weltsicht.
Ja, ich habe, wo der ganze Palästina-Thema aufgekommen ist, habe ich mal eine recht grosse Nachricht von einem Follower von mir bekommen, dass es mega daneben findet, dass ich als Person von der Öffentlichkeit mit meiner Reichweite mich noch nicht zu dem geäussert habe. Ich müsse doch auch irgendwie eine Meinung haben zu dem Thema. Und da habe ich zugeschrieben, also ich bin keine politische Person, ich tue mich politisch nicht auf meinen Kanälen äußern, weil ich auch das Know-how, muss ich sagen, nicht so breit habe, dass ich wirklich ja, fundiertes Wissen kann rausgeben und meine Meinung möchte ich nicht abgeben. Ich tue gerne politisieren in der Familie, aber ich finde, das muss ich nicht öffentlich machen.
Und es wäre, was der Christian gesagt hat, es wäre für dich auch ein Risiko, für dich, für deine Karriere, für deine Glaubwürdigkeit, in dem Moment, wo du das machst, was gewisse Amerikanerinnen und Amerikaner jetzt machen, eben sich dann doch zu politischen Themen äußern.
Ja, und das oftmals erntet es dann einen Shitstorm aus.
Das finde ich extrem weise. Ich kann dir dazu nur gratulieren und applaudieren. Leider ist es oft so, dass das Gegenteil passiert. Oder es ist so, da gibt es Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel Sportstars, die erfolgreich sind, bei denen ändert sich etwas im Hormonhaushalt. Die fühlen sich dann nachher wirklich sehr, sehr kompetent und fähig, überall etwas zu sagen. Und die äußern sich nachher beispielsweise über Palästina, Gaza etc. etc. Mhm. Und haben dann auch noch das Gefühl, das sei etwas Gutes. Und das ist es leider nicht. Oder? In der Psychologie redet man hier vom Dunning-Kruger Effekt. Das heißt eigentlich, dass je weniger du über etwas weißt, desto weniger weißt du, wie wenig du weißt. Vielleicht nochmal zurückspulen und nochmal anhören, aber im Wesentlichen geht es so darum, wenn jemand keine Expertise hat, dann soll er einfach Klappe halten. Und darum finde ich das wichtig, was du gesagt hast. Und ich denke, da kannst du als Vorbild vorausgehen und eben sagen, du hast vielleicht eine politische Meinung, aber du behaltest sie für dich, weil du bist jetzt nicht in diesem Bereich aktiv tätig.
Genau.
Ich möchte gerne zum Schluss noch schauen, wohin entwickelt sich der Konsum. Und wenn ich euch gut zuhöre, dann das Thema Nachhaltigkeit, Sarah, ist etwas, wo sich entwickelt. Etwas, wo immer wieder mal sollte, dürfte auf dem Radar sein, gleichzeitig aber auch, dass die Gesellschaft besser versteht, wie funktioniert eigentlich unser Konsum, wie funktionieren die Algorithmen, wo habe ich einen Einfluss. Also die Verantwortung übernehmen bei Konsumentinnen und Konsumenten für den eigenen Konsum plus Thema Nachhaltigkeit.
Ja, auch und auch, dass man auch sich selber Gedanken macht, was möchte ich kaufen, wem folge ich, wie konsumiere ich. Unbedingt.
Und gleichzeitig finde ich, dürfen es nicht als geschützten, heiligen Wert anschauen. Also Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, Fairness, dass die Sachen fair hergestellt werden. Aber ich finde, man darf auch mal sagen, Konsum ist nicht quasi latent nicht nachhaltig, sondern Konsum ist wichtig. Das kommt von einem uralten Bedürfnis, zu überleben in einer Umwelt oder sich fortzupflanzen. Und das war halt früher schwierig gewesen und das hat dazu geführt, dass wir ein Konsummotiv haben oder eine Reihe von Konsummotiven. Das ist natürlich. Die Frage ist nun einfach, wie gestalten wir den Konsum, dass er nachhaltig und fair ist und uns selber nützt und nicht schadet. Dass wir zum Beispiel auch nicht kaufsüchtig werden.
Was wünscht ihr euch von den Konsumentinnen und Konsumenten?
Bewusster konsumieren. Also ich meine, ich bin auch eine, die gerne mal eine schöne Tasche, Handtasche kauft, aber ich kaufe jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat eine Tasche. Ich kaufe vielleicht eine im Jahr und sage, okay, stopp, das ist so meine Grenze dort. Also dass man sich auch selber bewusster überlegt, was möchte ich, was brauche ich auch wirklich. Also dass man auch nicht 100 Taschen im Schrank braucht. Also ich glaube, so ein bisschen weniger ist mehr.
Genau das Gleiche. Dass wir eigentlich als Konsumenten so konsumieren, dass es unseren Zielen wirklich entspricht. Dass wir es nicht bereuen müssen, dass wir mit Konsum möglicherweise sogar noch etwas Gutes tun können und im Kleinen vielleicht sogar einen Beitrag leisten können, dass unsere Welt auch im Grossen besser funktioniert in Zukunft.
Das war es auch schon für heute. Wir haben herausgefunden, wie Nachhaltigkeit, Social Media und vor allem neue Trends unser Konsumverhalten prägen und dass das nicht ganz so anders ist, wie das vielleicht auch schon in der Steinzeit in der einen oder anderen Höhle zugegangen ist. Und ich glaube, ein grosses Kompliment an Sarah Leutenegger. Wir haben festgestellt, die Influencerinnen und Influencer von heute, das sind die Dorfältesten von damals. Also die Weisen, die wissen, wo sie in unserer Gesellschaft hergeht und die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Danke vielmals, Sarah Leutenegger, dass du da gewesen bist.
Danke vielmals, dass ich da sein.
Und der Professor Dr. Christian Fichte. Danke vielmals auch dir.
Hat mich gefreut.
Und euch danke fürs Zuhören. Bleibt uns beim PostFinance-Podcast treu, bleibt der Finanzwelt treu. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen. Bis zum nächsten Mal. Sagt Stefan Lendi. Ciao zusammen.